Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW.
Der Paddelschlag-Podcast in dieser Folge mit dem Auftakt zu einer ganzen Reihe von Podcast-Folgen zum Thema Vereinsstrategie. Gemeinsam mit unseren Gästen wollen wir in den nächsten Folgen einmal genau hinschauen, wie man einen Kanusportverein entwickeln kann, wie man ihn gut für die Zukunft aufstellt und wie der Verein, getragen von den Mitgliedern, unseren Lieblingspaddelsport noch attraktiver machen kann. Dabei sind die nächsten Folgen eben nicht nur für Menschen interessant, die bereits in einem Ehrenamt oder in einem Hauptamt in einem Verein engagiert sind oder arbeiten, sondern eben auch für alle Mitglieder und SportlerInnen im Verein, weil wir zeigen wollen, dass es eben nicht unbedingt ein offizielles Amt braucht, um den eigenen Verein mitzunehmen. Zu gestalten. Den Anfang in dieser Reihe machen wir heute mit zwei Jungs, die absolut für das Thema Vereinsentwicklung leben und brennen: Pascal Grüne und Martin Schüttler. Pascal und Martin haben beide Sportmanagement studiert und in unterschiedlichen beruflichen Stationen das Thema Vereinsentwicklung begleitet. Seit rund 150 Folgen stellen sie nun schon ihr Know-how und ihre guten Ideen quasi für lau in ihrem eigenen Podcast Vereinsstrategen zur Verfügung und helfen uns so, unsere Vereine weiterzuentwickeln und vor allem weiterzudenken. Ihr Podcast ist unsere absolute Hörempfehlung an dieser Stelle und zum Beispiel auch bei Spotify oder bei Apple Podcasts zu finden. Mit Pascal und Martin machen wir also den Einstieg in unser Thema. Eine etwas längere Folge, aber aus unserer Sicht absolut hörenswert. Also, ich sag auf jeden Fall Tag, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Tillmanns und wir gehen jetzt gemeinsam rüber in das Interview mit den beiden Jungs. Also viel Spaß jetzt mit den Vereinsstrategen und vor allem gute Infos für eure Vereine. Wann ist ein Verein eigentlich gut für die Zukunft aufgestellt? Welche Fragen muss er sich stellen? Welche Konzepte muss er gegebenenfalls erarbeiten? Und welche Wege muss er gehen? Diese Fragen wollen wir uns heute Abend mal stellen und eben gemeinsam rausfinden, wann ist ein Verein dann letzten Endes auch zukunftsfähig? Und dazu haben wir uns zwei absolute Zukunftsberater eingeladen in unseren Podcast. Im echten Leben sind sie Vereinsstrategen. Herzlich willkommen zunächst mal an Martin und an Pascal. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank. Wir freuen uns, hier zu sein.
Jetzt müssen wir zunächst mal aufklären, Vereinsstratege ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf oder kein Studiengang an den Hochschulen in diesem Land, in dieser Welt. Wie wird man denn Vereinsstratege, ihr zwei?
Ja, also wir haben uns den Titel erstmal selber gegeben. Wir haben beide Sportmanagement studiert in der gleichen Hochschule und sind so zusammengefunden und haben dann relativ schnell festgestellt, dass da draußen die Welt voller Ehrenamt und Herzblut ist und diese Menschen irgendwie Support brauchen, um ihre Vereine voranzubringen. Und wir haben uns eingebildet, dass wir das ganz gut können oder zumindest ein bisschen was zu erzählen haben. Und dass der Podcast am Ende entstanden ist, war so ein bisschen Zufallsprodukt. Aber Martin, vielleicht gebe ich dir die Ehre, diese Geschichte zu erzählen.
Jetzt sind wir gespannt, Martin.
Boah, weiß gar nicht, ob das ein Zufallsprodukt war, aber ich sag mal so, wir haben halt mal eine Autofahrt gehabt, eine längere. Da haben wir uns damals schon überlegt gehabt, wir müssen eigentlich mal für Vereine was tun. Da war aber noch nicht der Podcast so im näheren Planungsumfeld. Und irgendwann, als so ein bisschen dieser Podcast-Hype so aufkam, also wo das aus den USA so rübergeschwappt ist, haben wir uns halt mal gedacht so, ja, das ist eigentlich das Format, was wir brauchen, weil es zeitlich unabhängig ist, jeder kann es hören, ist kostenlos und du musst halt auch nicht immer in Präsenz fahren, um Leuten irgendwas zu erzählen. Ja, und dann haben wir dann darüber nachgedacht und dann haben wir gedacht so, ja, könnten wir machen, aber wann? Wir haben ja auch keine Zeit. Ja, und wenn man Corona mal was Gutes abgewinnen kann, kann man sagen, dieser Podcast ist ein Corona-Baby.
Sehr schön. Und über 150 Folgen sind mittlerweile zustande gekommen. Hattet ihr euch damals vorgestellt oder vorstellen können, dass es mal so erfolgreich und dann eben auch so viele Folgen dann tatsächlich auch geben wird?
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, da geht man recht blauäugig noch rein in so ein Projekt, das jetzt tatsächlich ja schon über 5 Jahre alt ist oder es wird 5 Jahre alt. Von daher sind wir sehr zufrieden damit und freuen uns auch immer, dass wir das, was wir an Wissen aufsaugen, weitergeben können und den einen oder den anderen auch schon inspiriert haben, was Neues anzustoßen im Verein.
Jetzt habt ihr beide ja nicht nur Sport studiert oder Sportmanagement auch studiert, sondern habt natürlich auch eure Erfahrungswerte beruflicher Art gemacht in Vereinen. Warum ist es denn aus eurer Sicht so eminent wichtig, dass ein Verein eine Strategie braucht? Und ich rede jetzt eben nicht nur von dem Profiverein, der natürlich zwangsläufig eine Strategie braucht, sondern eben auch der kleine Kanuverein vor Ort.
Am Ende musst du halt wissen, wo du hinläufst. Also das ist, glaube ich, die ganz einfache Antwort auf die Frage. Man kann immer ganz viel machen, Maßnahmen ergreifen, Dinge umsetzen wollen. Aber wenn man halt kein Ziel dahinter hat, wirkt es A, planlos, B, weiß, kann man die Leute dahinter nicht vereinen, hinter dieser Maßnahme meistens. Und es ist ja nicht so, dass wir alle so viele Ressourcen haben, dass wir nicht wissen, wohin damit. Also das Problem ist ja eher, dass wir immer zu wenig Ressourcen haben und gucken müssen, dass wir diese schmalen Ressourcen richtig priorisieren und dann einsetzen. Und da hilft natürlich eine Strategieplanung erstmal im ersten Schritt. Und aus denen kann man dann am besten Maßnahmen ableiten, weil man die priorisieren kann.
Mhm. Heißt im Umkehrschluss, das ist gut investierte Zeit, die ein Verein in eine Strategie dann investiert, weil, also ich höre natürlich im Tagesgeschäft oft, ach komm, hören Sie mir doch auf mit Strategie und Co. Ich habe so viel mit Tagesgeschäft in meinem Ehrenamt zu tun, ich kann mich jetzt nicht noch 2 Tage wegschließen und eine Vereinsstrategie mit meinen Kolleginnen und Kollegen erarbeiten. Aber ich würde mal behaupten, ihr sagt definitiv, nehmt euch die 2 Tage, weil die sind am Ende ein Gewinn, oder? Wenn es überhaupt 2 Tage sind.
Ja, definitiv. Also da ist mal die Frage, wie groß muss man diesen Strategiebegriff denn eigentlich hängen? Ich glaube, was Martin ganz gut gesagt hat, ist, es reichen auch für den Anfang erstmal Ziele. Mhm. Die geben einem so ein bisschen die Orientierung, man weiß, wo man hin möchte, weil ansonsten, das hast du eben auch gesagt, steckt man im Tagesgeschäft fest und kommt bei den Dingen, die einem eigentlich wichtig sind, nicht voran. Und dann landet man automatisch in diesem, das haben wir schon immer so gemacht, Modus und kommt eben nicht voran. Also das heißt, der erste Schritt ist gar nicht die große Strategie ausarbeiten, wie vielleicht bei einem Unternehmen, sondern sich einfach mal konkrete Ziele setzen, auch gerne mal ein bisschen träumen, wo möchten wir eigentlich hin und dann konkret anfangen, was sind denn die kleinen Schritte, damit wir nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber in, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Monaten oder Jahren auch da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Und dann fängt man klein an, sieht die ersten Erfolge und dann lohnt sich auch eben dieser Ziele- und Strategieprozess.
Mhm. Ja, häufig ist es ja auch einfach so, dass man erstmal, wenn man sich damit auseinandersetzt und wirklich jetzt mal vom Tagesgeschäft weggeht und einfach mal auf den Verein draufschaut, dass eigentlich vielen Leuten offensichtlich ist, was sind eigentlich die Probleme, die wir haben? Was sind eigentlich die Voraussetzungen, die wir brauchen, um überhaupt gewisse Ziele zu erreichen? Und das Problem ist, wenn man in diesem Tagesgeschäft gefangen ist, dann sagt man so jetzt so um die Tür, ja, wir müssen uns darum mal kümmern. Das passiert aber nie. Und das schafft man nur, wenn man die Leute quasi bündelt. Und wenn ich sage, ich investiere jetzt mal, sagen wir mal, 2 Tage, das sind 16 Stunden jetzt mal, wenn man jetzt einen vollen Tag nimmt und dann sagen wir mal, das sind 10 Personen, dann ist man zwar bei 160 Vereinsstunden am Ende, aber wenn ich daraus halt einen Prozess zum Beispiel vereinfache, verschlanke, der halt einen Ehrenamtler das ganze Jahr überbindet, weil es sich zum Beispiel um Mitgliedsbeiträge, um Einzüge und solche Geschichten handelt, dann habe ich natürlich trotzdem sehr schnell den Effekt erzielt, den ich haben wollte. Und diese Person hat dann wieder Kapazitäten frei für andere Themen, die vielleicht genauso wichtig sind oder für die Zukunft des Vereins halt wichtiger sind.
Wie wichtig ist es an der Stelle auch mal so eine Art Status Quo zu erarbeiten, also sich die Frage zu stellen, wo stehe ich eigentlich als Verein?
Das gehört ja auf jeden Fall mit dazu. Also ne, wenn man sich ein Ziel setzt, ich möchte der erfolgreichste Kanusportverein sein oder ich möchte irgendwie deutsche Meisterschaften oder sowas ausrichten, dann ist ja die Frage, wie weit bin ich davon eigentlich heute entfernt? Ganz essentiell. Weil natürlich muss ich irgendwie gucken, wo bin ich denn heute? Also wenn ich sage, ich möchte einen deutschen Meister im U-Bereich haben und ich bin aktuell mehr so Bezirksliga-Niveau, dann bin ich da ganz weit von entfernt. Aber das ist ein guter Ausgangspunkt, um dann die nächsten Schritte zu machen. Das ist natürlich ein ganz anderer Ausgangspunkt, als wenn ich jetzt schon nah dran bin an dem Ziel. Das heißt, die Ausgangslage ist super wichtig, auch sich anzugucken, um dann eben die Ziele zu erreichen.
Das Gute ist ja, man muss ja immer wieder sagen, Vereine starten ja auch nicht bei Null. Also kein Verein startet bei Null, sondern für irgendwas steht ja ein Verein und irgendwas in der Region ist ja für den Verein auch spezifisch am Ende. Und es ist ja selten so, dass Vereine hingehen und sagen, wir machen einen kompletten Shift, wir machen jetzt alles anders und alles neu, sondern es ist ja eigentlich immer nur eine Weiterentwicklung und eine Ausradierung, sage ich mal, von alten Fällen, die man vielleicht nicht mehr in so einem Verein haben möchte, sei es Prozesse oder was auch immer. Und wenn man so eine Geschichte spinnt und Ziele dann definiert, hat man halt auch gleich ganz andere Möglichkeiten, weil es natürlich auch Leute externer Natur gibt, sei das jetzt Öffentlichkeit, Spenden, seien das Personen aus dem Umfeld der Stadt zum Beispiel oder der Gemeinde. Wenn die merken, ihr wollt irgendwo hin, ist halt die Bereitschaft auch was zu unterstützen nochmal viel, viel höher. Und meistens geht es dann nämlich am Ende schneller, als man denkt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich halt überlegt, okay, wie sieht die Strategie aus? Was sind meine Ziele? Und das Problem ist ja immer, du hast so ein Riesenbrett und du denkst, das ist unmöglich zu schaffen. Das ist ja auch, oder im Sport sagt man ja auch gerne, das ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das ist so, das ist ein Marathon, aber die Sprints gehen manchmal schneller, als man denkt.
Du hast mehr oder minder im Nebensatz eine Geschichte angesprochen, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist bei der Frage, wo stehen wir? Die Frage, wofür sind wir im weitesten Sinne bekannt? Wo ist unser Unique Selling Point, würde man im Marketing sagen? Wofür stehen wir als Verein? Glaube ich, eine ganz wichtige Frage bei dieser Positionsbestimmung, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, erstmal zu analysieren, wo stehen wir, was zeichnet uns aus, weil manchmal gibt es so Kleinigkeiten, da denkt man gar nicht dran, dass das jetzt eigentlich so ein bisschen, das kann auch schon fast übertrieben hart zu sagen, jetzt aus Marketing-Slang, was der Markenkern ist und überlegen, okay, wie können wir diesen Markenkern nutzen und wie können wir ihn weiterentwickeln? Also man kennt das sicherlich aus dem Fußball, da gibt es ja immer wieder Dinge, wo man das so sieht, St. Pauli ist so ein ganz klassisches Beispiel, auch bei München, die einen relativ starken Markenkern haben. Und diesen kann man aus meiner Sicht halt jederzeit nutzen, um halt Dinge zu erreichen, die man gerne erreichen möchte, im Sinne von Maßnahmen, von Zielen und so weiter. Das ist, was ich gerade eben schon gesagt habe. Mhm. Aber es ist auf keinen Fall so, dass Vereine irgendwie denken, sie sind nichts. Also es ist ja kein Verein wie der andere. Am Ende werden Vereine durch die Charaktere im Verein ausgemacht, durch die Maßnahmen, die sie umsetzen. Also sei es zum Beispiel Jugendsport, sei es Profisport und, oder halt Geselligkeit kann ja auch ein Thema sein. Das steht ja für irgendwas. Es ist halt ein, sagen wir mal, begrenzter Markt, das nähere regionale Umfeld, was ich bediene. Und wenn ich halt jetzt international erfolgreich bin oder deutsche Meistersteller, bin ich halt wahrscheinlich auch in der Sportart Kanu dann halt ein Verein, der außerhalb meiner Ortschaft bekannt ist.
Jetzt habt ihr eben ja schon angesprochen, bei dieser Status Quo-Bestimmung ist natürlich auch immer die Frage im Raum, mit welchen Problemen, mit welchen Herausforderungen haben wir als Verein gerade zu kämpfen. Jetzt seid ihr ja auch viel mit Vereinen im Austausch. Was sind denn so die klassischen Herausforderungen, mit denen Vereine, vielleicht sogar speziell Kanu-Vereine, dann auch zu kämpfen haben? Was sind da so eure Erfahrungswerte?
Ja, also aktuell ist das Problem, Menschen zum Sport treiben zu bewegen, jedenfalls nicht das Problem. Also da gibt es auch diverse Statistiken, dass gerade auch Aufnahmestopps sind, dass viele Menschen in Sportvereine reingehen. Von daher ist es eigentlich ein gutes Symbol und ein gutes Zeichen. Und ich denke, das wird auch den Kanusport als Outdoor-Sport so ein bisschen mitnehmen und auf der Welle tragen. Bringt aber dann mit sich das Problem, und da kommen wir wieder zu den Herausforderungen, nämlich das Thema Gewinnung und Bindung von Engagierten ist ein großes Thema. Weil irgendjemand muss diesen Verein ja auch leiten, muss die Übungsstunden geben, muss sich darum kümmern, dass das Ganze im Hintergrund läuft. Und da ist das, was ich bei Workshops mit Vereinen oft auch erlebe, ist, dass diejenigen, die den Verein gerade jetzt am Laufen halten, oft überlastet sind. Also die Arbeit ist auf zu wenig Schultern verteilt. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, das ist jetzt für viele Vereine jetzt nicht das Problem im akuten Stadium, weil die Menschen das jetzt noch aushalten. Aber es gibt dann so ein Ehrenamts-Burnout, beziehungsweise irgendwann ist man einfach durch mit dem Thema. Und das ist einfach nicht gut. Also da müssen sich Vereine Gedanken machen, wie sie eben flexible Lösungen finden können, wie sie Arbeit auf mehreren Schultern verteilen und wie sie auch so zukunftsfähig sind, was das Engagement angeht. Letzter Punkt von mir noch, auch ein großes Thema ist das Thema Sportstätten, weil die sind im schlechten Zustand oder auch gar nicht vorhanden. Also auch da, sei es jetzt bei euch wahrscheinlich Regattastrecken, Seen oder Flüsse, da ist man vielleicht noch, wenn man dann so auf natürlichen Gewässern unterwegs ist, ganz gut aufgestellt. Aber sobald man angewiesen ist auf Sportstätten, ist die Lage da ein bisschen schlechter und gerade in anderen Sportarten eben noch mehr.
Ja, die Reglementierung an den Sportstätten spielt natürlich auch eine Rolle und ja, da muss man zunehmend auch Lobbyarbeit dann leisten, um überhaupt seinen Sport noch stattfinden lassen zu können. Lasst uns vielleicht mal gerade ganz kurz beim Ehrenamt bleiben. Gibt's da so ein Quick Win, was wir an der Stelle schon sozusagen mitnehmen können? Was ist eure Empfehlung, wie man schneller Ehrenamtliche findet und bestenfalls auch bindet? Gibt's da gute Beispiele aus eurem Kontext, aus eurem Podcast auch?
Also auf jeden Fall ist es keine Raketenwissenschaft. Das kann man schon mal sagen. Es ist leider Fleißarbeit und es ist jetzt nicht so, dass ich dir den Trick verraten kann, der dir morgen 10 neue Leute bringt.
Das hatte ich auch nicht erwartet.
Ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich mit dem Thema strukturell auseinanderzusetzen. Das wird nämlich viel zu oft einfach so nebenbei gemacht und auf Zufall ein bisschen gehofft. Also Axel, du hörst nächste Woche auf der Mitgliederversammlung, wir brauchen einen Ersatz für dich. Mhm. Oder im besten Fall ein halbes Jahr vorher oder so. Also in dem Sinne, guckt mal drauf, was machen die Leute eigentlich, erfasst das mal, gerade wenn so eine Überlastungssituation auftritt, wo jemand sagt, ich bin gerade am Limit, schreibt auf, was die Person macht, schaut, welche Aufgaben eventuell gar nicht von dieser einen Person gemacht werden müssen, also dass diese Aufgabenpakete rausgelöst werden können und sucht dann ganz gezielt dafür jemanden, weil diese Person, die dann neu reinkommt, der man so ein bisschen Verantwortung geben kann, die muss dann für 2-3 Stunden die Woche was machen und nicht gleich für 20 irgendwie den Kassenwartjob übernehmen. Mhm. Und dann lohnt es sich eben auch, dem Ehrenamt im Verein so ein Gesicht zu geben. Also so eine, ich nenne es mal Personalabteilung, heißt es bei uns oft im Podcast, aufzubauen, wo es einfach auch Menschen gibt, die sich gezielt um die Ansprache von Menschen kümmern, weil das ist am Ende Fleißarbeit. Ihr müsst die Mitglieder, die Motive so ein bisschen rauskriegen und das matchen mit den Aufgaben, die ihr habt. Und dann ist es, wie gesagt, Fleißarbeit, keine Raketenwissenschaft.
Mhm. Und was man natürlich auch noch nicht vergessen darf, wertschätzend am Ende einfach sein. Also es gibt halt so ein paar Basics, die haben erstmal nichts mit der Gewinnung zu tun, aber wenn die Stimmung im Verein gut ist, selbst in harten Zeiten, hilft dir das halt extrem weiter, als wenn du dann 2 oder 3 Querulanten hast oder Leute, die, sag ich mal, eher schnell, sag ich mal, umschlagen, wo die Stimmung dann im Verein schlecht wird, weil damit verlierst du dann halt Leute und damit machst du dann alles noch schlimmer. Also auch wenn es stressig ist und schwierig ist, versucht im Verein die Kontenance manchmal zu wahren, einfach manchmal auch 3 Sekunden einfach nachdenken, bevor man antwortet. Wir machen das halt alle freiwillig. Da ist keiner ein Angestelltenverhältnis und dementsprechend kann man auch relativ schnell da wieder rausgehen. Und das ist, glaube ich, manchen Leuten im Verein auch nicht immer so klar, weil die kommen von einer entweder anderen Perspektive oder vielleicht auch aus dem beruflichen Kontext aus einer anderen Hierarchie und vergessen das dann halt ganz gerne an der Stelle. Das ist halt kein Unternehmen, sondern das ist halt wirklich eine Gemeinschaft von Leuten, die Spaß an einem Hobby haben und deswegen ihre Freizeit investieren. Und das ist die Basis, auf der man starten sollte, wenn man Entscheidungen überlegt und wenn man sich überlegt, wie man mit Leuten umgehen sollte.
Und Wertschätzung ist ja eigentlich gar nicht so schwer, ne? Das ist mal der Anruf zum Geburtstag, das ist mal ein paar lobende Worte in der Mitgliederversammlung loszuwerden. Also es sollte eigentlich keine große Hürde sein, auch mal Wertschätzung den Ehren entgegenzubringen. Pascal, ich würde gerne nochmal ganz kurz an der einen Stelle ansetzen, wo du gesagt hast, auf mehrere Schultern verteilen. Heißt im Umkehrschluss auch, sich sozusagen auch ein bisschen abzuwenden von, wir müssen in Ämtern denken und mehr in Aufgaben. Also ich mache es jetzt mal ganz klassisch, wenn ich einen Pressewart für einen Verein suche, dann ist klar, der muss sich um Social Media kümmern, der muss sich um die Zusammenarbeit mit Journalisten etc. pp. Kümmern. Aber vielleicht habe ich ja auch den einen im Verein, der halt gut Instagram kann und dann macht der halt nur Instagram und die anderen machen halt die anderen Pakete. Also dass man die Leute nicht so erschlägt mit Aufgabenpaketen.
Genau, also du hast es ganz gut beschrieben, wie es in der Praxis aussehen kann. Du hast jetzt gesagt, wir lösen uns von den Ämtern und arbeiten mehr so in Rollen vielleicht und nicht in Aufgaben. Also ich glaube, wenn man es modern zusammenfassen würde, könnte man auch von Ressorts sprechen. Also es gibt dann doch jemanden, der am Ende die Verantwortung trägt. Also das ist dann jemand, der auch Aufgaben delegiert, der so ein bisschen so eine Teamleitungsfunktion vielleicht hat. Oder bei dem die Fäden zusammenlaufen, weil am Ende, das muss man auch sagen, das Vereinsrecht ist halt sehr starr an manchen Stellen. Das heißt, es braucht einen BGB-Vorstand, der irgendwo eingetragen wird. Wir müssen uns trotzdem, glaube ich, dahin entwickeln, dass manche Dinge Richtung Projektorientiertheit auch gehen. Also auch da, du hast es gerade von Instagram gesprochen, der Aufbau eines Instagram-Kanals kann eben ein Projekt sein, wo ich sage, ich gebe das an eine Gruppe von Menschen, die hat den klaren Auftrag, das zu machen. Und wenn das Ding am Laufen ist, dann dürfen die aber auch aufhören damit, wenn sie es nicht mehr weiterführen möchten. Mhm. Also das muss ich ihnen zugestehen können. Es ist auch klar, Carsten Wart ist kein Projekt. Das ist halt irgendwie schwierig. Ja. Das ist halt eine Daueraufgabe. Heißt aber auch, da brauche ich natürlich irgendwie die Möglichkeit, eine Teamlösung zu machen. Also die Person muss nicht die Buchhaltung, die Steueranmeldung, die Auszahlung der Barkasse bei Veranstaltung, das Wechselgeld etc. alles organisieren. Ich kann auch eben sagen, okay, die Person macht den Jahresabschluss und kriegt Unterstützung von der Buchhaltung. Im besten Falle schaffe ich es natürlich auch, und das wäre so ein bisschen der Blick Entlastung des Ehrenamtes, wenn ich genügend Finanzmittel zusammengekratzt habe, eine Verwaltungsunterstützung, sage ich mal, einzustellen, einen Minijobber irgendwie zu organisieren und dann zu sagen, die ganzen unspaßigen Dinge im Verein, das Ganze, was an Bürokratie anfällt, was so gemacht werden muss im Hintergrund, das kann ich auch abgeben an jemanden, der dafür Geld bekommt. Dann habe ich eine gewisse Verstetigung, eine gewisse Qualität dahinter im besten Falle. Und die Ehrenamtlichen können wieder das machen, was Spaß macht und worauf sie Bock haben.
Jetzt kommen ja immer mal wieder auch aus Reihen der Mitglieder gute Ideen. Damit verbunden gegebenenfalls auch ein Engagement in gewissen Projekten, sich engagieren zu wollen. Was mache ich, wenn der Vorstand da blockiert, wenn der Vorstand eine komplett andere Meinung hat? Gibt es da gute Ideen von euch, Best-Practice-Beispiele oder ähnliches?
Ja, also das Erste, glaube ich, an der Stelle ist einfach, dass man sich natürlich erstmal überlegt, okay, warum blockt der Vorstand? Also es kann natürlich auch sein, dass man irgendwas hat, was nicht zu den Zielen passt. Das ist die erste Variante. Da muss man dann gucken, okay, kann man das vielleicht dann auch woanders ausleben? Also entweder in einer anderen Tätigkeit im Verein oder vielleicht auch in einem anderen Verein. Es ist ja niemand festgebunden. Also wenn ich partout nicht vorkomme, es gibt andere Vereine, die nehme ich mit Kusshand. Das Zweite ist, wenn man sagt, okay, es gibt halt Tendenzen im Verein, die das gerne unterstützen wollen, dieses Thema. Und das ist nicht nur ich, der so denkt. Dann sollte man sich diese Person einfach als Gruppe, als Mitstreiter suchen. So. Und zusammen als Gruppe ist man stärker, man kann gemeinsam Sachen entwickeln, man kann auch zusammen mehr Druck ausüben und kann den Vorstand dann natürlich auch zum Umdenken bewegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das eigentlich das Hauptlearning. Du musst nicht alleine losrennen und versuchen, Sachen zu verändern, sondern du bist ja in einem Verein, in einer Gemeinschaft und dann nutzt du auch die Gemeinschaft. Und versuch Dinge logisch zu erklären, versuch Dinge zu belegen, versuch nicht emotional zu werden, sondern einfach sachlich zu bleiben, zu gucken, wie setzt man es um. Das Argument so, das haben wir seit 30 Jahren schon so gemacht, ist natürlich immer so eins der Argumente, aber es ist halt kein sachliches Argument. Und man kann das auch entkräften. Und wenn man nur lang genug auch auf Leute einredet und denen immer wieder zeigt, ey, es kann auch anders gehen, das ist eine Möglichkeit. Und dass diese Repeat-Schleife im Kopf lässt auch die Leute nicht kalt. So. Das heißt, ein bisschen Penetranz gehört halt auch dazu. Und so aus diesem Mix kommt man weiter. Und wenn man wirklich sagt, okay, es geht nicht und ich will das unbedingt umsetzen und der Verein will nicht, wie gesagt, man ist nicht mit dem Verein verheiratet, man kann auch in einen anderen Verein gehen.
Ich glaube, es lohnt sich da eben auch nochmal den Weg zu gehen und die Motivlage bei demjenigen zu hinterfragen. Also der wird aus seiner Sicht einen guten Grund haben, jetzt gerade Nein zu sagen. Wenn wir das verstehen und diese Perspektivwechsel machen können, dann hilft uns das. Wir müssen gar nicht überzeugen, aber wir müssen mitnehmen. Also wir müssen Ängste abbauen, wir müssen gucken, was steckt eigentlich dahinter. Und ich glaube, Martin hat es ganz gut gesagt, wenn wir eine gute Idee haben, eine wirklich gute Idee, und wenn es ein Projekt ist, wo mehrere Leute Bock drauf haben, dann wird es, glaube ich, keinen Widerstand geben. Also dann hat das irgendwas Persönliches möglicherweise. Also dann ist es irgendwie eine persönliche Abneigung von mehreren Personen. Aber sobald wir irgendwie mit einer Gruppe kommen, wir haben MitstreiterInnen gefunden, wir sind auf einem Weg, machen uns auf den Weg. Ich glaube, da hat kein Vorstand die Macht, was gegen zu tun. Also es sei denn wirklich, es ist ganz krass gegen die Ziele des Vereins. Weil selbst wenn ich auf die Idee komme, wir gründen jetzt eine Basketballabteilung bei uns im Kanuverein. Das klingt ja erstmal irgendwie verrückt, aber naja, im Winter will ich auch irgendwie Sport machen und so komme ich an Hallenzeiten ran. Also aus so einer verrückten Idee kann auch was Gutes entstehen mit der Zeit und dann wird halt aus dem Einspartenverein ein Zweispartenverein. Und deswegen Ängste abbauen, immer wieder gucken, wie kann ich Leute mitnehmen, wie kann ich einen Perspektivwechsel machen und dann, was Martin eben sagte, Mitstreiter für eine gute Sache finden und dann die Veränderung so schrittweise ganz sanft einleiten.
Jetzt gehen wir den Weg doch mal weiter. Jetzt habe ich als Verein eine Strategie erarbeitet, habe bestenfalls auch die Ehrenamtler beisammen, um das Ganze umzusetzen. Wie halte ich die Leute denn sinnvoll bei der Stange? Also wie schaffe ich es, dass es auch gelebt wird und eben nicht nur auf dem Blatt Papier steht und irgendwo in der Vereinsvitrine vielleicht hängt, sondern tatsächlich eben im Vereinsalltag auch gelebt und wahrgenommen wird?
Ja, eine Ergänzung habe ich sogar noch zu dem Punkt, du hast eben gesagt, Wertschätzung ist so einfach, das kostet ja nichts. Aber da möchte ich so ein bisschen widersprechen, plant gerne auch ein Budget ein für Ehre, für Wertschätzung im Ehrenamt. Also macht Veranstaltungen, gebt kleine Giveaways, Präsente raus, tut euren Leuten was Gutes. Ja. Natürlich zu dem, was du gesagt hast mit dem täglichen Dankeschön. Aber kommen wir gerne dazu, wie wir das Ganze im Alltag leben können. Und da ist wieder das Thema Nachhalten das Stichwort. Also immer wieder dranbleiben, penetrant bleiben. Und auch da aus meiner Sicht absolut essentiell, wir brauchen ein gutes Onboarding für neue Mitglieder. Also nicht nur, schön, dass du jetzt im Verein bist und am 30.03. wird bei dir der Beitrag abgebucht, sondern eben auch, was sind eigentlich die Werte des Vereins? Was ist uns besonders wichtig? Worauf legen wir Wert? Gibt es ein Leitbild? Was steht in der Satzung drin? Also, dass man diese Mitglieder möglichst gut begleitet zum Start und wenn es Kinder sind, natürlich die Eltern mit ins Boot holt, weil dann könnt ihr euch da eben so ein bisschen, ja, ich sag mal, eingrooven in das Ganze und ihr werdet eine Gemeinschaft wieder. Und das Zweite ist, wenn ihr eine Strategie fahrt, dann müsst ihr euch eben auch daran halten und danach ausrichten. Wir hatten bei uns letztens im Podcast ein Best Practice, wo es darum geht, Nachhaltigkeit. Das war ein Verein, der sich komplett nachhaltig aufstellt. Dementsprechend, wenn ihr das als euer Ziel definiert, dann dürft ihr keine Trikots aus Ländern mit schlechten Standards kaufen, nur weil die jetzt günstiger sind und dementsprechend gut für die Vereinskasse. Mhm. Da muss man eben auch mal mehr Geld auf den Tisch legen. Ihr müsst also auch das durchhalten und nicht nur der Vorstand, sondern eben im besten Falle alle im Verein.
Ja, aber genau das sprichst du jetzt das Richtige an. Also ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, dass der Vorstand das vorlebt. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man sich auf so eine Strategie einigt, dann ist man natürlich auch im Vorstand wahrscheinlich nicht immer 100% einer Meinung zu allen Punkten. Und man muss trotzdem diese, ich sag mal, inneren Kämpfe, ich will nicht von Krabbenkämpfen reden, weil so schlimm ist es meistens nicht, aber zumindest diese Dissonanzen natürlich aushalten und nach außen geschlossen auftreten. Weil das Schlechteste ist, was du machen kannst, wir verabschieden was, es gibt ein Leitbild, dann wollen wir uns jetzt halten, das wollen wir jetzt weiterentwickeln. Und dann ist es am Ende so, dass irgendeiner aus dem Vorstand so zum Abteilungsleiter geht und sagt so, oh ja, hier, die hatten letztens dieses Gespräch und so, wir haben das jetzt beschlossen, aber ey, nicht so wichtig, nicht so wichtig. Wenn du so anfängst, bist du verloren. Dann kannst du, ist wirklich vorbei, weil dann weißt du, es ist keine Einigkeit, der Abteilungsleiter weiß nicht, wonach gehen will. Menschen sind danach gestrickt, immer den einfachsten Weg zu wählen. Wir reden uns gerne ein, es wäre anders, aber das ist nicht so, weil wir wissenschaftlich erwiesen, biologisch den Anspruch haben, möglichst wenig Energie in unserem Gehirn zu verbrennen und dafür sind Routinen besonders hilfreich. Mhm. Und das ist halt schwierig, wenn man eine neue Vision hat, Mission und daraus Maßnahmen an der Stelle ableiten möchte. So, das heißt also, du musst als Vorstand geschlossen hingehen, musst das vorleben, musst auch Leute daran erinnern, freundlich natürlich, weil du bist ja nicht delegierend, sondern du bist ja der gewählte Vorstand. Und dann muss ich das mit der Zeit reinschleifen. Das dauert. Und man wird auch sehen in so einem Prozess, weil Pascal gerade den Verein schon angesprochen hat, der Kollege, mit dem wir da gesprochen haben, hat auch gesagt, ja, für ihn war das mega hart, diese 2 Jahre, weil du wahnsinnig viel mit Leuten redest und ihnen einfach erklären musst.
Und ich würde noch einen Schritt zurückgehen sogar. Es geht ja auch darum, wie kommt diese Strategie, dieses Leitbild eigentlich zustande? Und da wäre es aus meiner Sicht fatal, wenn sich der Vorstand mit 3, 4 Leuten zusammensetzt und dann beschließt, wir werden jetzt folgender Verein. Weil damit ist nur eine ganz, ganz kleine Perspektive abgebildet. Und dementsprechend, wenn man sich jetzt wirklich um ein Leitbild kümmert oder wirklich um einen größeren, wo wollen wir eigentlich hin, Zieleprozess, dann macht es Sinn, da die Mitglieder auch zu beteiligen. Also diese 360-Grad-Perspektive einzunehmen, vielleicht Workshop oder wie auch immer Dialogformate anzubieten. Engagierte müssen dabei sein, Mitglieder müssen dabei sein. Man kann auch Sponsoren, Großspender, Unterstützer einladen. Eltern, alles, was so irgendwie euch einfällt. Und dann die große Frage stellen, in was für einem Verein möchtest du eigentlich gerne sein? Für was steht der eigentlich? Und in welche Richtung entwickeln wir uns damit, wenn wir diesen Weg gehen wollen? Und desto mehr Perspektiven da eben zusammenkommen, desto besser ist es, weil dann ist auf eine breitere Basis gestellt. Und das Erstaunliche daran ist meistens, dass aus diesen Treffen dann auch noch neue Kraft und neue Ideen entstehen für Dinge, die man vorher gar nicht erwartet hätte. Und das finde ich persönlich immer super, weil daraus können wir nämlich auch wieder was machen für das Thema Genug von Engagierten. Also dann kann ich sagen, okay, wenn das deine Idee ist, hast du nicht Lust mitzuwirken. Also ich kann immer so ein bisschen die Power dieses Workshops, diese Energie, die da entstanden ist, nutzen, um Vereine an die Vereinsarbeit auch ranzuführen.
Das kann ich auf jeden Fall auch nur unterstreichen an der Stelle. Wir hatten tatsächlich einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit mit Hans-Peter Winkelmann und der ist in seinem Verein, hat ja keine Vorstandsfunktion oder sonst irgendwas, der ist einfaches Mitglied, aber hat eben große Expertise im Nachhaltigkeitsbereich und hat gesagt, okay, ich stelle euch jetzt diese Expertise ohne Amt zur Verfügung, ne, und wir entwickeln hier gemeinsam eine Nachhaltigkeitsstrategie, also genau das, was du eingangs sagtest.
Ja, genau, das ist auch wichtig, weil solche Dinge kann man eigentlich aus Projekten auch nur bauen. Also du wirst kein gewähltes Vorstandsmitglied Nachhaltigkeit neu in der Satzung aufnehmen und dann mit Nachhaltigkeit starten, sondern es wird immer von innen heraus sich entwickeln und wird vielleicht irgendwann, wenn das wirklich so wichtig für den Verein ist, dann vielleicht in dieser Funktion enden. Aber das muss man sich halt auch nochmal bewusst machen. Also wenn man sich wirklich darüber nachdenkt, irgendwie was im Verein zu Ende, egal ob das jetzt Nachhaltigkeit und ein anderes Thema ist, es muss halt intrinsisch aus einer Projektgruppe eigentlich herauskommen. Weil die muss sich erstmal überlegen, okay, wie könnte das dann aussehen, was würde das denn bedeuten? Und dann kann man entscheiden und sich so langsam hinentwickeln.
Gewinnung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern ist natürlich ein Riesenthema, genauso wie das Thema Nachhaltigkeit, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Aber Digitalisierung ist natürlich auch so ein Ding, was gefühlt über allen Vereinen schwebt, wo natürlich auch eine Riesenchance drin ist, ehrenamtliche Arbeit einfacher zu machen, zu verschlanken durch Digitalisierung. Aber ich muss natürlich Digitalisierung dann auch als, macht ihn wahrscheinlich als Projekt begreifen, um es dann im Verein entwickeln zu können.
Ja, also ich glaube, Digitalisierung ist natürlich geradezu prädestiniert dafür, als Projekt im Verein gesehen zu werden. Einfach, weil ja Digitalisierung wiederum ein riesengroßer Begriff ist. Also was bedeutet Digitalisierung? Für manche Vereine ist Digitalisierung immer noch, dass man nicht jeden Beleg ausdrucken muss, sondern dass man darauf vertrauen kann, dass er irgendwo sicher liegt. Dann ist aber die Frage, wo liegt denn dieser Beleg dann sicher? So, ist es auf einer externen Festplatte sicher und auf dem eigenen Rechner? Ist es in der Cloud sicher? Muss man es irgendwo anders noch lagern? Ist es dann doch vielleicht in Ordnung sicherer? So, und man muss sich erstmal Gedanken machen, okay, wo stehen wir beim Thema Digitalisierung? Und was ist uns eigentlich wichtig? Wo wollen wir hin? Weil man muss ehrlich sagen, das ist natürlich das größte Einsparpotenzial, wenn es um Ehrenamtsstunden geht. Aber auch da hat man wieder das Problem, es ist erstmal ein Kraftakt, das umzusetzen. Und wenn man jetzt, sage ich mal, sehr lange in Bereichen gearbeitet hat, die sehr papierlastig waren, man hat keinen Kontakt zur Digitalisierung und ist vielleicht jetzt auch beruflich nicht so viel mit Digitalisierung im Kontakt, dann ist es natürlich deutlich schwerer. Und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, eine Projektgruppe zu gründen, die sich das auch mal anguckt, die da mehr Expertise hat, die dann zusammen mit den Personen, die sich um diesen Prozess kümmern oder um die Tätigkeit, überlegt, okay, was könnten wir denn da machen? Wie könnte das einfach aussehen? Weil es ist schwierig von der Person, die im Tagesgeschäft ist, zu verlangen, bitte ändere mal deinen Prozess oder deine Routine. Weil die Person macht das ja nicht ohne Grund so. Also die denkt ja, sie macht das Beste in dem Moment. Also keiner sagt ja, ich schieße mal freiwillig ins Knie. Aber gegebenenfalls wissen die Personen es einfach nicht besser oder haben halt den Blick dafür nicht mehr. Dann kann man halt überlegen, okay, was sind Digitalisierungsprojekte? Die können dann ausstrahlen. Typisches Beispiel ist halt, sage ich mal, Cloud. Typisches Beispiel ist Mitgliedersoftware. Es können aber durchaus auch ganz andere Themen sein. Ich sage jetzt mal, ihr habt einen Wettkampf. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Kanusport so ist, aber da gibt es ja auch Lichtschranken. Und vielleicht steht dann ja noch einer da mit der Stoppuhr. So, wenn man das halt im Jugendtraining regelmäßig macht, dann muss man halt überlegen, ist die Digitalisierung vielleicht mit der Lichtschranke vielleicht doch sinnvoll, auch wenn das ein Investment ist, aber wir sparen uns halt die eine Person, die immer mit der Stoppuhr dasteht.
Klar, ja.
Genau, und gleichzeitig muss man auch so ein bisschen warnen davor, nicht alles gleichzeitig zu versuchen. Also gerne ja. Schritt für Schritt zu machen. Nicht so viele Dinge auf einmal über den Haufen werfen. Weil das ist so ein bisschen so ein Rabbit Hole dann. Also man kann sich da auch gut verlieren und verzetteln. Und gerade Martin hat es gesagt, so Prozesse automatisieren, gerade Mitgliederverwaltung, ne, dann gibt es automatisierte Mails und Abläufe und sowas. Alles schön und gut. Aber es gibt eben auch 740 verschiedene Mitgliederverwaltungssoftware. Und wenn ich mir die alle angucke, dann muss ich da einiges an Zeit investieren. Das macht ab einem gewissen Grad dann auch Sinn. Aber wie gesagt, ich glaube, dann auch, ne, macht euch Gedanken, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist so der Winner für euch? Also Martin hat es gerade schön gesagt, wenn ihr da immer jemanden habt mit so einer Uhr oder bei einem Wettkampf 4 Leute pro Bahn oder so und ihr kriegt das mit Lichtschranken für, weiß ich nicht, 3.000 Euro digitalisiert, ihr seid genauer, ihr seid effizienter und ihr braucht nicht mehr die 4 Leute, sondern die können jetzt an anderen Stellen helfen, dann habt ihr damit gewonnen. Dann ist das der Painpoint, den ihr braucht, den, wo ihr eine Lösung für braucht. Wenn ihr das abgehakt habt, dann lasst das erstmal einen Augenblick auf euch wirken und geht dann zum nächsten Schritt über. Und da kann man sich eben auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, verzetteln. Ich habe es gerade gesagt, Digitalisierung kann eben auch das Gegenteil bewirken, kann eben auch komplizierter machen. Wir hängen manche Menschen ab, die nicht ganz so digital affin sind. Damit müssen wir ab einem gewissen Grad sicherlich leben. Aber wir können auch das Thema Kommunikation deutlich, ja, verkomplizieren, wenn wir irgendwie 7 Tools nutzen. Also dann liegen die Daten mal in Teams ab, mal nutzen wir Trello, dann gibt es noch eine Forms-Abfrage, einen WhatsApp-Kanal gibt es sowieso. Also dann weiß man irgendwann nicht mehr, sag mal, ich habe dir das doch geschickt, aber wo? Ja. Ja, und damit macht man es eben komplizierter, als wie wenn man sich früher in einer Kneipe trifft, seinen Ordner rausholt und sagt, Leute, hier auf Seite 27 habe ich euch doch gesagt, steht da unten das.
Ja, und das macht die Kommunikation dann halt auch stressiger für die Leute, weil man sagt, man hat sie doch schon geschickt und das war doch so und das ist dann auch nicht gut so für die Stimmung im Verein. Also kennen wir selber, dass dann so kurze E-Mails kommen, wo sie sagen, das ist da und da und das ist alles nicht so ganz einfach an der Stelle. Was aber noch ganz wichtig ist, was wir jetzt an der Stelle natürlich auch noch definitiv erwähnen müssen, ist die Tatsache natürlich wieder Digitalisierung von Prozessen. Ihr müsst euch natürlich überlegen, was wollt ihr digitalisieren? Also Pascal sagt immer bei uns so schön im Podcast, man kann auch einen schlechten Prozess digitalisieren. Das bringt euch aber gar nichts am Ende des Tages, sondern denkt euch, wie wäre denn der Prozess wirklich idealtypisch an der Stelle? Wie könnte man den aussehen lassen und was können Tools hergeben? Und auch gerade deswegen ist so ein externer Blick halt wichtig, weil viele neigen ja dazu zu sagen, okay, wir müssen das jetzt irgendwie so digitalisieren und der Schritt, wie machen wir das? Manchmal ist es einfach alles wegmachen und einfach nur eine komplett neue Lösung hinsetzen und es geht viel schneller und viel besser.
Jetzt ist in den letzten Monaten, ja fast schon in den letzten Jahren, das Thema KI natürlich auch nochmal ein großes geworden. Und natürlich stellt man sich auch da die Frage, inwiefern kann KI Vereinen helfen? Inwiefern ist KI jetzt schon in der Lage, auch, sagen wir mal, rechtskonform im weitesten Sinne Vereinen zu helfen? Welche Erfahrungswerte habt ihr da bis dato sammeln können und welche Tipps könnt ihr gegebenenfalls auch in der Nutzung von KI geben?
Ich hatte gerade letzte Woche ein Telefonat mit jemandem, der hatte uns angesprochen, weil wir mal versucht haben, einen Chatbot zu bauen für einen Verein im Podcast und hat gesagt, ja, er würde das gerne machen. Im Verlauf des Gesprächs kam auch raus, dass die ein ganz anderes Problem haben. Also die waren ganz, ganz weit weg von dem Thema KI. Dann haben wir eher über die Grundlagen gesprochen, die wir jetzt hier gerade so angeführt haben. Also man muss realistisch sagen, das Thema KI ist für viele Vereine noch weit weg. Ich glaube allerdings, dass das durchaus große Chancen für Vereine bietet. Problem ist sicherlich, dass die Rechtssicherheit aktuell natürlich ein Riesenthema ist. Alle guten Modelle von der typischen Anbieter, kannst du wahrscheinlich schon ChatGPT, aber es gibt auch Claude und noch Gemini von Google. Also gibt es einige, aber sag mal, das sind so die drei besten jetzt aktuell. Die kann man verwenden für viele Zwecke, aber das Problem ist, die Daten werden halt alle in den USA gehostet. So, die entsprechen damit nicht EU-Datenrichtlinien. Damit kann ich keine Mitgliederdaten dahinlegen, weil ich dann quasi mit dem Datenschutzbeauftragten oder dem Datenschutz grundsätzlich ein Problem kriege. Also das heißt, wir sind ein bisschen so gefangen in dem Problem, dass wir eigentlich noch so richtig anfangen können, selbst wenn wir wollten, weil wir gewisse Sachen nicht verarbeiten können. Das heißt, wir können KI nur für die einfachen normalen Tasks verwenden, die wir aktuell halt auch so kennen. Das ist so das Typische, es hilft bei der Bilderstellung. Wir können Texte damit überprüfen lassen. Wir können vielleicht Übersetzungen ins Englische machen, weil wir aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel zum internationalen Wettkampf und so fahren. Solche ganz typischen Sachen. Oder man kann natürlich auch sich Musteranschreiben erstellen lassen. Wenn man sagt, man möchte gerne wirklich mit dem Thema KI und zum Beispiel Chatbot in der Geschäftsstelle arbeiten, dann geht es eigentlich nur über den Weg aktuell, dass man einen eigenen Server hat, quasi ein Modell käuflich erwirbt und dieses auf den komplett eigenen Daten trainiert. ganz ehrlich, finde ich super geil, würden wir auch super gerne machen. Problem ist nur, kein Verein aktuell, der jetzt im Breitensport angesiedelt ist, hat diese Datenbasis, das Know-how und die Zeit vor allem, das so zu machen, weil gerade aktuell auch noch große Unternehmen daran scheitern.
Okay.
Also wie gesagt, ich glaube, die große Herausforderung einfach für einen wird am Ende sein, diese ganzen Daten, die man hat, so gut aufzubereiten, dass man sie im Prinzip da reinbauen kann. Deswegen haben wir unabhängig, da gab es noch keine KI, aber wir haben schon immer gesagt, wir sind ein großer Fan von Dokumentation und Prozessabläufen, aber weil es halt vereinfacht, Vereine zu entwickeln, Fehler zu entdecken oder Verbesserungspotenzial aufzudecken. Aber auch, jetzt sind wir wieder beim Thema Ehrenamt, wenn ein neuer Ehrenamtler kommt, weil einer ausscheidet, ist es halt super, wenn er ein Onboarding hat, wenn es eine Dokumentation gibt, wenn man weiß, wo man nachfragen kann und so weiter. Und diese Daten, die braucht man im Verein eigentlich sowieso, wenn man es gut machen will.
Sind schon da.
Und die werden am Ende so wertvoll, weil man sie am Ende in diese Chatbots vereinseigen reinlegen wird und damit auch dann viele Fragen schon beantworten kann. Und deswegen, wenn ein Takeaway heute zu mitnehmen ist und man noch ein bisschen Kapazität und Luft hat, so eine Dokumentation des Vereinswesens, Lebens wäre aus meiner Sicht ein gutes Ziel für die nächsten Jahre.
Um dann möglichst schnell mit KI auch einzusteigen. Wenn wir schon bei Digitalthemen sind, müssen wir natürlich auch über digitale Öffentlichkeitsarbeit und damit zwangsläufig auch über Social Media reden. Ich habe mit sehr großer Freude euren Selbsttest gehört zum Thema Social Media und wie oft muss ich eigentlich posten, um erfolgreich zu sein, um Follower zu generieren etc. Ich kann mich tatsächlich noch an Zeiten erinnern, wo wir gefühlt jedem Verein gesagt haben, ihr müsst auf allen Kanälen unterwegs sein, ihr müsst täglich 2 Postings machen etc. pp. Und die Vereine haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, seid ihr verrückt, wie soll man das denn leisten? Ihr habt einen wunderbaren Selbsttest gemacht. Was sind eure Learnings daraus?
Dass genau die Message, die du gerade verbreitet hast, zumindest bei uns nicht funktioniert hat. Also wir haben über 4 Wochen lang täglich gepostet, also 7-mal die Woche, Video und Bild. Und
euch viel Arbeit damit gemacht?
Ich hoffe, die Leute hatten Spaß dabei. aber so wirklich durch die Decke gegangen ist da nichts, muss ich sagen. Mhm. Dementsprechend, unser Zwischenfazit war, am Ende kommt es auf Qualität drauf an, also lieber weniger machen, dafür gut machen, als viel machen und versuchen, irgendwie ranzukommen. Und da bin ich jetzt auch bei dem Punkt, wo man das auf allen Kanälen sein, jein. Mhm. Also guckt euch die Kanäle an, die wirklich relevant für euch sind. Es kommt immer stark auf die Botschaft und auf die Zielgruppe drauf an. Also habt ihr viele Kinder im Verein, die ihr erreichen wollt? Oder wen wollt ihr eigentlich überhaupt erreichen? Also welche Botschaft transportiert ihr?
Wichtige Frage, ja.
Also möchte ich Mitglieder erreichen? Dann ist Social Media zum Beispiel super, weil vermutlich sind das Mitglieder, die bei mir auf Like, gefällt mir oder was auch immer klicken. Will ich wie so eine klassische Pressemitteilung machen, dann ist Social Media voll falsch, weil das kriegen halt kaum Externe ausgespielt. Und dementsprechend brauche ich da eher so diese klassischen Kanäle dann wieder. Dann brauche ich doch eben die Zeitung, wenn es sie vor Ort noch gibt, wenn die jemand liest oder andere Medien halt. Da funktioniert dann Instagram nicht und auch nicht mit Text. Also da muss ich mir ganz klar überlegen, was brauche ich eigentlich.
Martin?
Ja, also ich würde auch sagen, es ist eigentlich am Ende nur ein gutes Medium für Mitglieder und für Sponsoren, weil du natürlich sagen kannst, okay, der Sponsor wirbt ja bei uns und du kannst das natürlich mit Social Media an deine Mitglieder heraustragen, weil die sind natürlich dem Sponsor dann auch dankbar und mehr verbunden. Dann hast du noch die Möglichkeit, die Kooperationsmöglichkeiten natürlich zu nutzen. Das heißt, der Sponsor kann einen gemeinsamen Post mit dir zum Beispiel machen oder die Stadt macht irgendwas und die macht einen gemeinsamen Post mit der Stadt zum Beispiel zu irgendeinem Thema. Das ist viel effektiver, als zu sagen, ich möchte jetzt super erfolgreich sein, weil am Ende, was heißt erfolgreich für einen regionalen Verein? Also, das ist ja schön, wenn ich jetzt in Gladbach zum Beispiel bin und Axel, du wirbst mich jetzt als Follower in Leipzig, aber ich werde ja nie in deinen Kanuverein eintreten.
Das ist dann leider so, ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dir, weil ich dich so toll finde, dir jetzt 50 Euro rüber spende, ist auch eher unwahrscheinlich. Also kann passieren, will ich nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. So, und die Frage ist halt wirklich, wo möchte man eigentlich hin? Bei uns war der Ansatz natürlich ein bisschen anders. Wir haben gesagt, wir sind sowieso deutschlandweit, das heißt, wir können das mal so probieren. Aber man muss wirklich sagen, für die Ressourcen, die man reinsteckt, ist der Output relativ gering. Wenn es Leute gibt, denen das Spaß macht, die da ihre Leidenschaft sehen, junge Leute oder die da auch einfach Dinge testen wollen, dann lass sie damit losrennen und sagen, macht mal, probiert's aus. Aber ich würde jetzt nie mit der Erwartungshaltung angehen, ey, übrigens, du machst jetzt dieses Projekt und nächstes Jahr möchte ich mindestens 1000 Follower mehr haben hier in der Region und wir möchten, dass wir noch 2 Sponsoren ungefähr dadurch gewonnen haben. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist einfach falsch. Und wie gesagt, dann auch wieder, da sind wir ja bei dem, was Pascal vor uns mal gesagt hat, auf eine Sache fokussieren und das heißt auf einen Kanal.
Ich habe da aus dieser Folge so eine Art Mindset-Änderung für mich dann auch rausgenommen. So sinngemäß, wenn ich Social Media als Kanal begreife für meine Mitglieder, dann reicht es auch, wenn ich, weiß ich nicht, 2-mal die Woche poste, was Relevantes für die Mitglieder poste. Und die werden im Zweifel schon dafür sorgen, dass es sich nochmal weiter verbreitet. Ne? Also wenn meine Mitglieder nicht nur Mitglieder sind, sondern sozusagen auch Fans meines Vereins, dann werden die schon ihr Netzwerk im Social-Media-Bereich nutzen und sagen, Mensch, ne, es gibt noch freie Plätze bei uns im Feriencamp oder ne, unser neues Kanu-Angebot für Anfänger, kommt doch alle mal rein. Dann werden die das schon posten, wenn sie nicht nur Mitglied, sondern auch Fan sind und deshalb vielleicht wirklich sich mehr zu fokussieren darauf, ich möchte meine Mitglieder erreichen bei Social-Media und es geht mir jetzt gar nicht darum, den Follower in Leipzig oder in Mönchengladbach zu finden, weil den brauche ich am Ende eh nicht, sondern es geht mir am Ende ja um meine zahlenden Mitglieder.
Martin. Du musst dir ja nur auch anschauen, wie Menschen so ticken bei Social Media. Also guck mal da deine Freunde durch. Du siehst eigentlich jeden Tag irgend so eine Statusnachricht. Ich war heute im Café, ich habe heute Yoga gemacht, mein Essen sah so und so aus, ich bin mit dem Hund draußen spazieren gewesen. So, das ist ja normales Leben. Ja. So, Verein ist ein Teil des normalen Lebens. So, wenn der Verein mir gibt, hey, ich war heute beim Training und das Foto ist nochmal ganz gut und ich sehe besonders gut und schlank vielleicht aus, dann habe ich vielleicht auch den Anreiz zu sagen, wenn ich getaggt bin, verlinkt wurde, dann sagen, oh ja, das reposte ich jetzt. So, das ist gut für den Algorithmus, für den Verein. Gleichzeitig infiziert das natürlich das komplette Umfeld der Person am Ende des Tages so. Und so muss man Social Media denken. So war ja ursprünglich auch Social Media mal gedacht. Mhm. Dass das sich anders entwickelt hat, liegt ja daran, dass Menschen die Idee hatten, dass man damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann und Werbung die Idee hatte, oh super, das funktioniert ja viel besser als Plakate. Mhm. Und daraus hat sich das ja so ein bisschen entwickelt. Aber der Kerngedanke war ja ursprünglich mal so. Und das merkt man halt auch, zumindest das ist unser Fazit gewesen, da waren wir auch überrascht, dass dieses unregelmäßige Posten keinen anderen Effekt hat als das regelmäßige Posten, sondern wirklich, es kommt auf Qualität an und darauf, wie es quasi in Zusammenhang wirkt.
Und wenn man ganz ehrlich ist, schon in einer Zeit vor Social Media war Marketing immer das stärkste Werkzeug tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ne, wenn ein Vereinsmitglied etwas postet und sagt, hey, hier ist es cool, hier macht es Spaß, dann hat das einen ganz anderen Wert, als wenn es ein Verein postet. Also vielleicht darf man sich da tatsächlich als Verein auch nicht zu sehr geißeln und ne, eben sich das Ziel setzen, ich muss 7-mal die Woche posten und keine Ahnung. Ne, das ist dann vielleicht irgendwann tatsächlich Quatsch und ihr habt es getestet. Es hat auch nicht den Output.
Bei uns zumindest in diesem Experiment. Also es kann funktionieren, vielleicht waren wir auch nur einfach unfähig, wer weiß es.
Um das Thema Digitalität noch jetzt ein bisschen abzubinden, gibt es so digitale Tools von eurer Seite, wo ihr sagt, das sind wirklich starke Tools, da haben wir viel gute Erfahrungen mitgemacht, da haben wir viel gutes Feedback vielleicht auch von Vereinen bekommen, das ist sowas, was eigentlich jeder Verein nutzen sollte, oder gibt es die eierlegende Wollmilchsau nicht, Martin?
Diese Frage wird uns immer wieder gestellt in unterschiedlichen Zusammenhängen. Das muss man wirklich sagen. Wir hatten die Frage letztens erst und hat Pascal gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr, das beantworten wir diese Frage nicht. Es hat sich sowieso wieder in 3 Monaten geändert. Und so würde ich auch die Frage beantworten. Also ich glaube, es kommt erstmal natürlich darauf an, was braucht man. Das sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, Prozesse und so weiter. Und da muss man gucken, dass diese Spezifikation, die man rausgearbeitet hat, dann natürlich zu der Software passen und sagen kann, okay, passt. Klassisches Beispiel Mitgliedersoftware, wenn ich einen Lastschrifteinzug haben möchte, dann sollte die Software das können. Wenn die Software Informations-E-Mails rausschicken soll, sollte sie es können. Wenn ich sage, ich brauche ein Buchungssystem für Kurse, dann sollte die Software das können oder ich muss mir eine neue Software holen. Wenn ich das aber sage, ich bin ein Verein, der braucht das nicht, dann brauche ich das halt auch einfach nicht und dann ist das für mich nicht relevant. So. Und deswegen ist diese eine Entscheidung schwierig. Die zweite Frage an der Stelle oder der zweite Punkt ist natürlich, dass man ja jetzt überlegen kann, wie arbeitet man eigentlich zusammen? So, da gibt es ja auch verschiedenste Tools. Pascal hat ja schon die 28.000 Kommunikationskanäle aufgezeigt, aber sich auch mal auf einen zu einigen und diesen dann konsequent durchzuziehen und daraus die Ressourcen rauszuziehen, was geht. Sag mal jetzt zum Beispiel Microsoft Planner zum Beispiel. Ich glaube, ich kenne die wenigsten. Ne? Ist ein wunderbares Tool, um im Verein zu arbeiten, weil man da quasi Aufgaben hin und her schieben kann und delegieren kann. Und jeder hat gleichzeitig eine Übersicht, wo man da hin kann. Wir zum Beispiel nutzen im Podcast ganz viel OneNote, weil wir halt unsere Folgen skripten, wir gucken uns gegenseitig an, wir schreiben da alle Informationen rein und wir haben damit ein riesengroßes Lexikon. So, und es kommt halt immer auf den Zweck drauf an, was gut ist. Aber dieses eine Tool gibt's nicht. Das Einzige, was ich sagen würde noch an der Stelle, ist natürlich, guckt erstmal, was habt ihr denn überhaupt schon? Weil viele haben ja Microsoft-Account oder arbeiten in der Mac-Welt.
Und da ist Planner und Co. schon drin.
Ja, und die können, da gibt's so viele Tools, die können was, wo ihr gar keine Ahnung habt, dass sie das können. Und falls euch das mal interessiert, geht einfach mal auf YouTube und guckt mal und macht mal so 3 Sachen, die ihr denkt, die könnten interessant sein und guckt mal, ob es das gibt. Also ich verspreche euch, ihr werdet sie finden.
Okay, Pascal.
Ja, das war jetzt die richtige, korrekte und lange Antwort von Martin. Ich würde es, also bis vor einem halben Jahr hätte ich dir 3 Tipps geben können. Der erste wäre gewesen, lad dir Microsoft 365, was für Vereine kostenfrei ist, runter. Das gibt es leider seit Sommer nicht mehr. Also da hat Microsoft den Stecker gezogen. Trotzdem immer noch sehr empfehlenswert, weil man auch noch für wenig Geld da ein ganz gutes Bundle bekommt. 2. Tipp finde ich super nützlich, ist Canva. oder Canva. Könnt ihr für Social Media Vorlagen, alles was in Grafik ist, relativ simpel bedienbar. Und auch da der Vorteil, Canva Pro ist für Vereine kostenfrei. Also wer sich da registriert und seinen Freistellungsbescheid hochlädt, bekommt diese Pro-Version, die noch so ein paar mehr Features hat, kostenfrei. Und das dritte ist zwar keine Software, aber guck mal bei Stifter helfen auf die Webseite. Also gerne mal Stifter helfen googeln. Die haben auch wieder immer wieder ganz gute Hardware- und Software-Deals. Das wäre so ein bisschen das Einfalltor, wo ich jetzt sagen würde, das ändert sich alles ständig. Ja, das ist richtig. Aber das sind so 1, 2, 3 Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Ansonsten hat Martin alles gesagt, was dazu gehört.
Okay, und Stifter helfen kann ich vielleicht noch ergänzen. Die haben tatsächlich auch viele kostenlose Webinare, die sie anbieten, ne, wo auch nochmal wertvolle Hinweise für Vereine drin sind. Sehr schön. Bevor wir jetzt so langsam tatsächlich auch zum Ende unseres Podcastes kommen, an euch noch die Frage, wenn ihr so 3 kurze Tipps für Vereine hättet, wie man Zukunftsfähigkeit, sagen wir mal, kurz und knackig auf den Weg bringen kann. Gibt es die oder ist das zu viel verlangt? Breites Grinsen.
150 Folgen Vereinsstrategen hören, dann hat man auf jeden Fall alles, was man wissen muss.
Kann man super übrigens auch auf dem Wasser hören. Einfach aufs Ohr und dann rauf auf die Strecke. Ja, einverstanden, Pascal?
Boah, ich würde mit einer ganz unpopulären Meinung anfangen. Und zwar Schritt 1 ist Beiträge erhöhen. Also sich diese finanzielle Beinfreiheit schaffen, sich Dinge leisten zu können. Wir hatten schon über Hauptamtlichkeit gesprochen oder Hauptberuflichkeit, Minijob, wie auch immer. Ihr kennt es doch eigentlich wahrscheinlich alle. Also man spart sich so ein bisschen im Verein alles vom Mund ab. Also große Projekte sind selten umsetzbar. Man hat kein Geld für ehrenamtliche Wertschätzungsprojekte, schon gar nicht dafür, Minijobber anzustellen. Und eigentlich bieten wir richtig geile Leistungen. Also ne, wenn man überlegt, was da an Stunden auf dem Wasser, was da an Werten auch an Booten vorhanden ist, was da an unbezahlter Arbeit geleistet wird. Deswegen ist mein Plädoyer, ich kenne eure Beiträge jetzt nicht, aber erhöht sie einfach und zwar schrittweise. Also jetzt bitte nicht von 15 auf 35 Euro, sondern alle paar Jahre mal so ein bisschen. Das tut den Leuten weniger weh und gibt euch eben diese finanzielle Beinfreiheit, nenne ich es mal so ein bisschen. Mhm. Und das wäre so ein bisschen, also mein Tipp Nummer 1 quasi. Und danach kommen wir wieder zu diesem Ganzen, was wir gesagt haben. Ne? Mitglieder beteiligen, immer wieder nerven, dass Ehrenamt auch wichtig ist. Also den neuen Mitgliedern das Onboarding erleichtern, auch die Benefits von Ehrenamt rausstellen. Also Persönlichkeitsentwicklung wird hier gemacht. Wertungsangebote, die ihr bezahlen könnt. Ihr bezahlt den Leuten Qualifizierungen, ihr bezahlt den Material, Fahrtkosten, whatever. Und am Ende halt das Thema auch wieder, gebt dem Ehrenamt ein Gesicht, baut euch eine Personalabteilung auf, plant ehrenamtliche Maßnahmen, gesellige Veranstaltungen, alles das, was die Leute Bock haben, damit sie eben beibleiben. Weil ihr wollt euch nicht jedes Jahr neue Leute suchen, ihr wollt ja irgendwann auch einen festen Kern haben, die über am besten Jahre dabei bleiben. Und deswegen, das sind so meine 3 Takeaways, auch wenn, wie gesagt, das Thema Beiträge immer so ein bisschen sensibel ist. Aber ich kann da guten Gewissens sagen, da sind wir noch zu günstig oftmals.
Das ist so, vielleicht ganz kurz, Martin, das ist so. Und wenn man ehrlich ist, in allen Bereichen ist es teurer geworden. Nur die Vereine tun sich da tatsächlich schwer, haben aber natürlich weiterhin diese Kosten. Und dementsprechend wird ein Vereinsbudget natürlich nochmal schmaler. Aber das nur am Rande. Martin.
Ich wollte nur sagen, ich bin mir sicher, dass alle Zuhörer jetzt mitgenommen haben, dass du Beiträge erhöhen möchtest und den Rest der Information komplett vergessen haben. Aber gut, ich habe auch noch was. Ich denke, das wird Pascal auch gefallen. Und zwar Vorstand entschlacken. Also wir sind ja ganz häufig beim Thema Satzung unterwegs und die Satzungen sind ja gefühlt auch schon 50 Jahre alt bei vielen Vereinen. Wir haben ja heute ganz viel auch immer wieder im Ansatz über projektorientiertes Arbeiten gesprochen und natürlich muss man dafür auch die Basis in der Satzung schaffen. Dementsprechend ist natürlich, bevor man solche größeren Projekte dann anstößt, auch vielleicht die Idee erstmal, dass man sagt, okay, man reduziert den Vorstand, eine sehr unbeliebte Position ja auch bei Wahlen, auf ein Minimum herunter. Das Minimum, was wir immer empfehlen, sind 3 Personen, damit man die Stimmengleichheit hat und das ein bisschen aufteilen kann. Und den Rest versucht man eigentlich satzungsfrei zu lassen, also quasi in der Satzung gar nicht mehr als Wahlpflicht auszurufen, sondern versucht es ins Projektorientierte überzustupsen. Das kann schon mal extrem helfen, weil man vielleicht Leute findet für Jobs oder für Dinge, die man vorher nicht gefunden hätte, einfach nur, weil diese Wahl, dieses Thema, ich muss mich da jetzt hinsetzen, ich bin da auf 4 Jahre verdonnert oder auf 3 Jahre, für manche einfach zu viel ist. So, das ist halt wie, das wäre ja ungefähr so, wie du würdest jetzt einen Netflix-Account abschließen und dein Netflix-Account würde sagen, ja, du kannst aber erst in 4 Jahren kündigen, so ungefähr. Und um bei uns anzufangen und quasi noch dein Geld hinzutragen, müsstest du jetzt nochmal zur Bank gehen und einen Scheck einreichen. So ungefähr ist das ja immer ein bisschen übertrieben. Und das kann man halt auch einfach gestalten und das ist ein relativ einfacher Weg. Sonst es gibt 25.000 Takeaways. Ich persönlich bin immer davon einfach, was wir am Anfang schon gesagt haben, Fan, klar priorisieren, wo möchte ich hin? Die Leute müssen in eine Richtung laufen und dann läuft das schon. Und kleine Schritte, kleine Pakete einfach bauen, nicht zwar das große Ganze im Blick lassen, aber die Leute nicht erschlagen, zu sagen mit, wir müssen jetzt in dem und dem Jahr das und das erreichen. Das ist für viele Leute einfach unvorstellbar. Das ist ungefähr wie, wenn du den Leuten sagst, übrigens, der Zinseszinseffekt führt dazu, dass du nach 40 Jahren bei deren der Anlagesumme Millionär bist. Das verstehen Leute nicht. Das müsst ihr ihnen vorrechnen. Also es gibt natürlich Leute, die verstehen das, aber
es muss snackable für viele Leute bleiben. Ist
das unglaubwürdig. Und genauso ist es mit diesen Zielen auch im Verein.
Okay, Pascal.
Ich setze noch einen drauf. Ich habe immer das letzte Wort, wie Martin weiß. Und zwar noch einen schönen Tipp mitgebend. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle und das hier gehört habe und mir denke, ja, ihr redet über Strategie und Ziel, aber wie mache ich das eigentlich? Holt euch da gerne externe Hilfe. Also lasst das begleiten. Es gibt ganz, ganz tolle Angebote von Landessportbünden oder auch mal von manchen Fachverbänden, die so Beratungsangebote oder Begleitungsangebote stellen. Es gibt auch Menschen, die freiberuflich sind da draußen, die sowas anbieten. Und gerade wenn es um Kosten geht, dann lege ich euch das Förderangebot der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt auch nochmal ans Herz, die, wenn ihr in einem ländlichen oder in einem strukturschwachen Raum seid mit eurem Kanuverein, solche Prozesse mit 1.500 Euro fördern. Das heißt, da werden im meisten Falle so diese externen Begleitungskosten, Raummieten, ein bisschen Catering für den Tag auch abgefedert. Und damit habt ihr dann zumindest diesen Startpunkt gemacht. Ich meine, die Arbeit kann euch keine externe Motivation abnehmen, aber es hilft definitiv, diesen Blick von außen nochmal mit reinzunehmen, so ein bisschen auch eine Moderation für den Tag zu haben und eben sich da begleiten zu lassen, um dann nochmal neue Kraft zu schöpfen für die nächsten Umsetzungsschritte.
Jetzt muss ich leider doch nochmal einhaken. Tut mir leid, dass ich das letzte Wort habe. Ich möchte natürlich darauf hinweisen, dass es noch mehr Fördermittel als nur von der DSEE gibt. Und gerade beim Thema Vereinsentwicklung gibt es echt viele. Es gibt auch spezialisierte, zum Beispiel auf Digitalisierung. Das heißt, überlegt euch wirklich, wo wollt ihr hin? Was ist der konkrete Zweck? Und fangt dann an, Fördermittel zu suchen, weil es gibt wahnsinnig viele Fördermittel. Das Problem ist nur, die meisten kennt man halt leider nicht. Das heißt, man muss aktiv auf die Suche danach gehen. Und man braucht natürlich jemanden, der das dann auch ein bisschen bearbeitet und das hinterherhält, weil das natürlich auch nicht so die most sexiest Aufgabe ist, die man so vollführen kann im Verein. Aber es ist halt mega wichtig, ist ein guter Anschub. Und also wenn Vereine sagen, wir können uns das nicht leisten, sage ich immer, ihr habt nicht richtig gesucht. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt echt wenig Projekte, wo ich sage, okay, da gibt's halt wirklich nichts. Also wir haben auch über Nachhaltigkeit gesprochen, da gibt's auch definitiv Projekte und Förderungen. Also geht auf die Suche. Man wird in Deutschland eigentlich als Verein nicht wirklich allein gelassen in dem Bereich.
Okay, um euch die Suche.
Geld liegt auf der Straße.
Um euch die Suche zu erleichtern und das Geld schneller zu finden, packen wir das mal in die Shownotes, diese Förderungen, die da möglich sind. Und ihr habt es ja angesprochen. Das hilft definitiv, ne, wenn man da auch eine externe Begleitung hat, eine professionelle externe Begleitung, diese Prozesse tatsächlich anzuschieben. Normalerweise frage ich zum Ende unseres Podcasts immer nach den schönsten Erlebnissen auf dem Wasser, weil normalerweise meine Gäste aus dem Kanusport kommen. Jetzt weiß ich, Martin, bei dir ist es Fußball, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Pascal war es Tischtennis. Das sind eure sozusagen sportlichen Heimaten, korrekt?
Bei mir kommt noch Triathlon mit dazu, von daher bin ich eher im Wasser als auf dem
okay.
Wasser. Aber genau.
Gab es denn schon mal Erfahrungen?
Ich bin immer recht froh, wenn ich wieder aus dem Wasser raus bin, dann
okay, nach dem Schwimmen. Bist du wasserscheu, ja?
Das nicht, aber nicht der beste Schwimmer einfach.
Ich wollte gerade sagen, wer wasserscheu wäre, würde ja schneller schwimmen.
Stimmt. Gab es denn schon Erfahrungen im Bereich des Kanusports bei euch? Wart ihr schon mal? Und wenn ja, wie war's? Dann nehmen wir das sozusagen mit als eure persönliche Erfahrung. Pascal.
Also ich teile gerne mein schönstes Erlebnis im Kanu. Hat nichts mit Kanusport zu tun, aber ich war in Kanada in den Rocky Mountains auf dem Emerald Lake mit einem Kanu unterwegs für 2 Stunden. Türkises Wasser mit Bergpanorama, schönstes Wetter. Das war einfach großartig. Und ich glaube, das zeigt auch, dass Menschen, die gar nicht so viel Zugang zum Kanusport haben, trotzdem vielleicht in ihrem Leben schon mal Kanu gefahren sind. Also es ist so ähnlich wie Tischtennis, wo jeder, der im Schwimmbad schon mal gespielt hat, meinte, er könnte Großmeister werden oder der nächste Timo Boll sein. Es ist eigentlich eine schöne Sportart, wo man so reinstuppern kann, ohne große Hürden. Von daher, das war mein Erlebnis. Ich bin auf Martins gespannt.
Also jetzt ganz kurz, dann bist du gefühlt schon kanadischer Meister gewesen dann an dem Tag, ja?
So ähnlich, genau. Ja, ja.
Okay, Martin.
Okay, ich habe sogar 3 dabei. Das ist mir gerade spontan halt eingefallen. Ich habe in der Tat mal einen Kurs in Bremen gemacht, in der Hochschule, im Schwimmbecken für eine Eskimo-Rolle.
Oh, wie weit hast du es gebracht?
Jede Woche war ich da zum Training. Ich habe es allerdings bis zum Ende nicht ganz geschafft, weil ich zwischenzeitlich nochmal im Urlaub war, weil ich damals schon gearbeitet habe.
Ja, siehst du, das sind die Ausreden.
War aber sehr inspirierend. Also ich bin eigentlich nicht aus dem Kanusport, aber ich habe zumindest versucht, die Eskimo-Rolle zu lernen. Es war,
sehr löblich.
Ja, das war Erlebnis Nummer eins. Erlebnis Nummer zwei, das kann ich jetzt den Kanusportler natürlich hier ans Herz legen. Wer aus Leipzig kommt, weiß, dass wir noch einen relativ in unserer urbanen Umgebung einen richtigen Urwald haben, der sogenannte Auenwald. Und der ist durchzogen von Kanälen. Und die Stadt Leipzig hat sich bemüht, quasi hier alle möglichen Seen, die früher mal Tagebaue waren, mit Wasser zu füllen und da riesige Wassersportanlagen hinzusetzen, inklusive, dass wir einen Hafen hier bauen, wo keiner weiß, wofür der eigentlich ist, außer für Kanuten, so ungefähr. Das heißt also, wer Kanu fahren möchte und mal ein bisschen Natur in der Innenstadt haben möchte, der ist in Leipzig gut aufgehoben. Dementsprechend haben wir natürlich auch viele Kanuten und ich habe mir auch schon die ein oder anderen Mückenstiche hier geholt. Und das dritte Erlebnis, und das ist jetzt so mein prägendes Kanu-Erlebnis seit neuestem, ist, dass ich dieses Jahr in Chile war, in Patagonien. Und wir hatten so ein Haus gemietet. Und da gab es umsonst ein Kanu. Ich habe schon gesagt, geil, Kanu kann ich jetzt endlich mal fahren, macht super super Spaß. Das Problem ist nur, wenn du keine Ahnung vom Kanufahren hast, passiert Folgendes. Ich, total euphorisch, habe eine GoPro natürlich mitgehabt und habe die GoPro in allen möglichen Positionen versucht, an diesem Kanu festzumachen, wer ich gefahren bin. So jetzt, das war der zweitgrößte See in Südamerika, wo ich auch unterwegs war. Und bin dann irgendwann auf die grandiose Idee gekommen, ich könnte doch diese GoPro, war ja relativ nah schon am Ufer, an meinem Fuß so festmachen, um nochmal eine neue Kameraperspektive aufzumachen. Was passiert da natürlich? Bupp, das Ding ist ins Wasser gefallen. Und ich dachte so, ja gut, musst du gucken, finster. Bin ich am nächsten Tag wieder hingefahren, weil an dem Tag ging es nicht mehr. Habe mich dort in Splitterfaser nackt ausgezogen und habe dann versucht, in ungefähr 5 Grad kaltes Wasser da reinzuspringen und diese GoPro rauszuholen. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und am Abend bin ich dann quasi nochmal dort gewesen. Und da ist es dann passiert, dass ich es halt wieder nicht geschafft habe, nur dass dann die Sonne untergegangen ist. Und was ich nicht wusste oder nicht mehr auf dem Schirm hatte, sind die sogenannten Fallwinde nach Sonnenuntergang. Das heißt, ich hatte auf einmal so einen schönen Wellengang da auf dem See mittendrauf. Und Patagonien, wer da schon mal war, es ist halt nicht so stark besiedelt. Und ich muss sagen, ich hatte echt Angst. Also es wurde stockduster, es gab noch ein einziges Licht, das war das von dem Haus. Und ich bin im Dunkeln dann da hingepaddelt, während da relativ starker Wellengang war. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das da schaffe. Also
und du warst nackt weiterhin.
Naja, nee, da war
dann
ich
nicht mehr angezogen. Okay.
Aber das Problem ist natürlich, bei den Temperaturen möchtest du jetzt auch nicht komplett nass im Kanu sitzen bei Fallwinden und Sonnenuntergang. Ja, also das war auf jeden Fall sehr einprägsam. Und ich habe wieder gesehen, dass Dummheit leider manchmal auch vorhanden ist bei mir.
Also zwei Punkte dazu. Ich glaube, jeder Wassersportler, und da sind wir Kanuten, glaube ich, nicht anders, hat schon mal eine GoPro versenkt. Also willkommen im Club. Und auf der anderen Seite, Profi-Tipp, einfach mal im Kanuverein vorher vorbeigehen und sich die Basics drauf schaffen, inklusive, wo packe ich die GoPro hin, an welcher Stelle und wo nicht. Sehr schön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge mit euch. Wie geht's bei den Vereinsstrategen weiter? Gebt uns noch kurz einen Ausblick. Was sind so eure Themen in der Zukunft?
Also die Themen gehen uns auf jeden Fall nicht aus.
Ich hab's geahnt, ja.
Wir sind immer wieder fleißig dabei, auch das Jahr 2026 zu planen. Natürlich geht's um Ehrenamt und Gewinnung. Das ist ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema bei uns. Also wie können wir Menschen dazu überzeugen, bei uns im Verein mit anzupacken? Aber eigentlich alles. Also ich kann dir gar nicht alles erzählen, was wir machen wollen. Da werden rechtliche Dinge mit dabei sein. Also wie baue ich eine Satzung weiter? Da sind immer wieder strategische Themen auch mit dabei. Wie komme ich aus dem Hamsterrad des Tagesgeschäfts raus? Und am Ende geht es auch manchmal um Geld, also Finanzen. Da haben wir über Fördermittel gesprochen. Jetzt ganz aktuell haben wir aufgenommen, wie kriege ich eigentlich einen Kredit als Verein, wenn ich irgendwas bauen möchte.
Auch spannend.
Also da sind wir immer sehr, sehr praktisch eigentlich dabei und versuchen, so ein bisschen die Problemlöser zu sein oder zu helfen, zumindest Probleme zu lösen.
Okay,
Martin? Und am Ende hängt es natürlich auch viel davon ab, was die Community sich einfach wünscht. Also wir sind ja komplett offen, wenn die uns schreiben, ich hätte gerne mal das und das ein Thema, zum Beispiel Kreditfolge war so ein Bereich, da hat uns jemand geschrieben, er hätte gerne mal was darüber, und dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Wir sind halt nicht so wie andere Podcasts, die das dann innerhalb von einer Woche liefern, das muss man halt auch sagen, dafür machen wir das halt auch im Ehrenamt und unserer Freizeit, aber wir suchen eigentlich schon die relevanten Themen, wenn wir die nicht gleich per E-Mail beantworten und sagen, okay, das ist ein größeres, für den Podcast relevantes Thema, dann auch entsprechend da einzuarbeiten. Und was jetzt nächstes Jahr sein wird, wir werden, wie gesagt, Pascal hat schon gesagt, über Finanzen werden wir sicherlich nochmal reden, da sind die Bereiche durchaus, also die vier Bereiche durchaus ein Thema. Ich habe auch ein sehr interessantes Buch dieses Jahr gelesen gehabt, wo es ein bisschen um das Thema, wie entstehen eigentlich Gruppendynamiken ging. Das kann man sicherlich auch mal auf dem Verein ausspielen, weil da gibt es nicht so viel, glaube ich, aktuell in Sportdeutschland, zumindest ist mir nicht bekannt, dass man das mal größer diskutiert hat. wie gesagt, dann haben wir unsere Diskussionsfolgen manchmal, wo ich und Pascal uns ein bisschen die Köpfe auch einschlagen. Da werden wir sicherlich auch mal wieder was machen, weil wir durchaus ja auch unterschiedlicher Meinung sind. Und dann haben wir natürlich auch noch die Realität unseres Vereinsalltags. Und auch diese wird uns natürlich weiterhin begleiten und natürlich zu neuen Erkenntnissen und Ideen führen. Dementsprechend, ich glaube, es wird nicht langweilig. Also wir haben immer mal gedacht, irgendwann ist es auserzählt. Aber leider, nach 5 Jahren müssen wir feststellen, bisher sind wir noch nicht so weit.
Also dann halten wir mal fest.
Das heißt, leider, es macht ja Spaß. Das ist ja, ne, was du richtig gesagt hast, wir machen das, ohne dafür Geld zu kriegen. Von daher schaffen wir uns immer wieder neue Themen drauf, beschäftigen uns mit Dingen und haben einfach Spaß bei der Sache. Von daher freuen wir uns über jeden, der einschaltet.
Dann halten wir mal fest, es bleibt auf jeden Fall hörenswert bei euch und es generiert auf jeden Fall jede Menge Mehrwerte für die Vereine, die Themen, die ihr da eben besprecht. Da ist für jeden Verein was dabei, nicht zuletzt eben auch für uns Kanuvereine. Also gerne mal reinhören bei den Vereinsstrategen und auch wir werden hier bei uns im Paddelschlag-Podcast das Thema Vereinsentwicklung in verschiedenen Facetten jetzt in den nächsten Folgen dann nochmal weiter vertiefen. Dicken Dank an euch zwei und denkt dran, beim nächsten Kanuausflug dann entsprechend die GoPro-Halterung richtig dran zu machen. Dann, ne, hat man auch keine bösen Überraschungen. Vielen Dank an euch zwei.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war sie also, unsere Podcast-Folge mit den Vereinsstrategen mit Pascal und Martin. Ich darf euch auf der einen Seite nochmal wärmstens ans Ohr legen, den Podcast der beiden Jungs, die Vereinsstrategen. Und auf der anderen Seite sei auch nochmal darauf hingewiesen, auch wir werden hier im Paddelschlag-Podcast in den nächsten Folgen das Thema Vereinsentwicklung nochmal in den Fokus nehmen. Unter anderem mit Themen wie Digitalisierung, Ehrenamt, Mitgliedergewinnung und Kommunikation. Also dürft ihr euch drauf freuen und wir wünschen euch jetzt eine gute Zeit, vor allem auf dem Wasser. Bis dann!